Freak Classic. Die besten Freak Radio Sendungen zum Wiederhören. Willkommen bei Freak Radio im ORF Kulturcafé. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerhard Wagner. In wenigen Tagen beginnen die von vielen Schülerinnen und Schülern und auch Lehrerinnen heiß ersehnten Sommerferien. Den Schulschluss wollen wir zum Anlass nehmen, wieder mal das Thema Schule und Behinderung in den Mittelpunkt zu nehmen. Heute schauen wir uns an, welche Schulerfahrungen Menschen mit Behinderung gemacht haben. Meine Gäste sind heute Andreas Nachstl und Andrea Martini und wir nennen die Sendung Jugend mit Behinderung, Schule mit Behinderung. Ich möchte gerne mit Ihnen beginnen, Herr Nachstl. Sie haben vor kurzem in diesem Jahr ein Buch herausgegeben, eine Autobiografie, die nennt sich Wie kommt die Kuhscheiße aufs Dach? Episoden aus einer Jugend mit Querschnittlähmung in der Bibliothek der Provinz erschienen. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, die Idee dahinter war, dass einfach sehr viele Dinge in meinem Leben passiert sind, die ich des Aufschreibens für würdig befunden habe und ich mir gedacht habe, ich kann mit dem Aufschreiben dieser Dinge und der Schilderung meines Lebens und meines Werdeganges anderen Menschen Hoffnung geben, die in ähnlichen Situationen sind und ein Signal zu setzen, sich nicht unterkriegen zu lassen und auch ein Plädoyer. Das Buch versteht sich auch als ein Plädoyer für die Integration von Behinderten in die sogenannte normale Gesellschaft.
Und was in diesem Buch drinnen steht, darüber werden wir in ein paar Ausschnitten heute auch reden. Also wir lesen es nicht vor, aber Sie erzählen selber. Frau Martini, auch Sie haben eigene Schulerfahrungen mit Behinderung, über die Sie sprechen können. Sie sind aber heute in einer Einrichtung oder in einer Behörde, ich weiß nicht, wie man da am besten sagt, namens ABAG, die sich womit beschäftigt?
Ja, wir sind eine Arbeitsvermittlung für Akademiker mit Behinderungen oder auch chronischen Erkrankungen und sind da unterstützend tätig, den jungen Akademikerinnen, aber auch Wiedereinsteigerinnen bei der Arbeitssuche behilflich zu sein und zu unterstützen.
Wenn wir jetzt noch einmal zum Thema Schule kommen, so ist es doch vor einiger Zeit, also in meiner Generation, so zwischen 30 und 40, da war es doch noch so, dass Menschen mit Behinderungen und sei es nur auch körperliche oder Bewegungsbehinderungen in eine Sonderschule gekommen sind und in wenigen Ausnahmen dann in Integrationsschule gewesen ist. Denn die Integrationsschulen gibt es ja eigentlich erst seit 12 Jahren in Österreich. Also heute gehen mehr als die Hälfte der Schüler und Schülerinnen mit Behinderung in eine Integrationsklasse. Aber das war davor eben nicht der Fall. Trotzdem, Herr Nachstl, waren Sie eigentlich von Anfang an integriert? Und eigentlich, wenn ich Ihre Biografie gelesen habe, hat einen relativ wichtigen Anteil der Professor Rett. Der Professor Rett, der allerdings in einschlägigen Kreisen manchmal auch kritisiert worden ist, dass er nicht uneingeschränkt für Integration gewesen ist. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht und welche Rolle spielt der Professor Rett für Sie und für Ihre Integration?
Also rückblickend gesehen ist es natürlich in erster Linie dem Herrn Professor Rett zu verdanken, dass ich in eine sogenannte normale Volksschule gegangen bin. Damals hat es den Begriff von Integrationsklasse nicht gegeben. Als Alternative hat es damals in Wiener Neustadt im Sonderschule Waldschule, hat es geheißen, gegeben. Und er war der Ansicht, dass es natürlich für die Entwicklung, für meine Entwicklung besser ist, einfach in der Gesellschaft, im Ort zu bleiben, um eben auch auf das spätere Leben und auf die Gesellschaft besser vorbereitet zu sein. Das war die Rolle von Professor Rett. Das ist sicher auch dem damaligen Schuldirektor, dem Herrn Schwarz, zu verdanken. Der hätte die Möglichkeit gehabt, auch zu sagen, ich kann die Verantwortung für ein schwerbehindertes Kind nicht übernehmen. Es ist immer davon gesprochen worden, was ist, wenn das Kind ausgespottet wird, was ist, wenn er stürzt, wenn er sich verletzt, Inkontinenz etc. Und der Herr Professor Rett hat ihm ziemlich massiv auf ihn Einfluss genommen, dass er sich dieses Risiko damals im Jahr 1970, 71 einzugehen getraut.
Wie können wir uns denn vorstellen, wie war das denn damals für Sie? Was waren denn da die Schwierigkeiten, was waren denn da die Hürden? Also ich glaube, das beginnt ja schon eigentlich mit dem Schulweg. Wie sind Sie denn überhaupt in die Schule gekommen? Und vielleicht beschreiben Sie uns auch ein bisschen, was ist denn Ihre Einschränkung im Alltag?
Ja, also ich bin querschnittgelähmt ab L5 und bin mit Beinstützapparaten und Unterarmstützkrücken ausgestattet und bin somit in der Lage zu gehen, allerdings nur relativ kurze Strecken. Und da sind wir beim Thema Schulweg. Am Anfang war das so, dass mich meine Mutter lange Zeit mit dem Kinderwagen in die Volksschule geschoben hat. Das war damals ein Schulweg ungefähr von 1 Kilometer. Irgendwann ist der Kinderwagen zusammengebrochen unter der Last und wir haben dann einen Rollstuhl auch von der Krankenkasse bekommen und dann ist organisiert worden so ein Dienst von Mitschülern, die am Weg praktisch gewohnt haben und mich mitgenommen haben und mich geschoben haben. Das war anfangs halt in der Volksschule zu Fuß und späterhin in der Hauptschule waren das dann sehr spektakuläre Fahrten, wo die mit dem Vorradl gefahren sind und ich mit dem Rollstuhl und es hat auch einige Stürze gegeben, aber es haben alle halbwegs unbeschadet überstanden.
Also das war dann so fast so ein bisschen Abenteuercharakter auch?
Für mich als Jugendlicher, als Kind hatte ich schon ein bisschen einen abenteuerlichen Charakter gehabt und es war damals auch für die Mitschüler sehr interessant, auch einmal mit einem Rollstuhl zu fahren. Also es war manchmal ein richtiges Gerüst darum, wer darf mit dem Rollstuhl fahren. Das hat dem Rollstuhl nicht immer ganz gut getan. Da ist ab und zu irgendein Teil abgebrochen und das hat man dann wieder irgendwo schweißen lassen müssen. Also es war für uns als Kinder, oder für mich war das eine ganz normale Angelegenheit und hat irgendwas von Abenteuer, da haben Sie recht. Ja. Mhm.
Frau Martini, Sie haben auch Erfahrungen, allerdings Sie kommen, glaube ich, kommen Sie auch vom Land?
Aus Mödling, Würzangs oder Grenzbereich.
An der Grenze zur Stadt schon. Wie war das bei Ihnen?
Also ich würde sagen, bei mir hat die schulische Integration in die Regelschule schon vor der Schule begonnen. Ich bin zuerst in eine Kindergartengruppe, in eine Sonderkindergartengruppe gekommen. Hatte das Glück, dass im selben Kindergarten auch eine Regelgruppe war. Und ich schon nach wenigen Monaten gewechselt habe. So, das war sicher der damaligen Kindergärtnerin zu verdanken, dass sie das angeregt hat. Und ich bin dort sehr gut aufgenommen worden, habe auch noch Freunde aus der Zeit. Und ich denke, dass das auch ermöglicht hat, dann in die Regelschule zu gehen, weil man schon Erfahrungen hatte. Es ist im Zusammensein mit den anderen Kindern kein Problem, auch aufgrund meiner Behinderung. Ich bin relativ selbstständig, auch was das Gehen betrifft, Essen, Trinken.
Was können sich denn die Hörer vorstellen? Was sind denn ihre Schwierigkeiten im Alltag?
Also es ist eine Muskelschwäche, das heißt beim Heben schwerer Dinge zum Beispiel. Und auch die Gelenke sind nicht so beweglich wie bei anderen Personen. Also da auch die Kniebeugung nicht so gegeben. Habe aber doch für alles meine eigene Technik entwickelt, würde ich sagen. Also auch am Boden setzen etc. Es geht und ich komme auch alleine wieder auf. Also ich denke, dass...
Also Sie brauchen dann vielleicht ein bisschen länger und gehen vielleicht ein bisschen langsamer, aber genau. Es geht. Und wie war das so in der Schule bei Ihnen? Was waren Ihre Erfahrungen in der Schule? Sind Sie von den anderen Klassenkollegen und Kolleginnen, war das ein Thema oder wie ist es Ihnen dabei gegangen?
Also ich muss sagen, in der Volksschule war es für mich überhaupt kein Thema. Da war ich sehr gut in die Klassengemeinschaft eingebettet und integriert und habe mich auch immer als gleichberechtigtes Mitglied der Klassengemeinschaft gesehen und auch so empfunden. Im Gymnasium danach, so würde ich sagen, auch mit einsetzenden Pubertät, hat sich das etwas verändert. Da doch so dann das Bewusstsein, ich bin die einzige nicht normale Schülerin in dieser Schule und es ist zwar mir gegenüber nie etwas Negatives geäußert worden, aber man merkt doch, es ist vielleicht zumindest interessiert geschaut, aber damit ist es mir phasenweise nicht so gut gegangen.
Also das heißt, das wird schon zum Problem, wenn man immer das Gefühl hat, das wird zwar nicht angesprochen, aber man merkt dann in Reaktionen, dass da irgendwas ist. Dass da eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch eine Barriere ist, die in den Köpfen der anderen wahrscheinlich ist.
Ja.
Kann man es so sagen?
Ja, wobei ich sagen muss, das habe ich vor allem empfunden bei Schülern und Schülerinnen anderer Klassen. Also in meiner Klasse, wo einfach der tägliche Umgang da war und die tägliche Zusammenarbeit und also beide Seiten gesehen haben, es funktioniert tadellos, war das Gefühl nicht da. Nur bei Schülerinnen und Schülern, die mich einfach nur im Schulhaus gesehen haben.
Ja, also das heißt, das ist oft so, wie man das auch im Alltag beschreiben kann, dass die Leute verunsichert sind, dass sie entweder hinschauen, ganz auffällig hinschauen oder ganz auffällig wegschauen. Das sind so die Dinge, wo man es dann merkt. Und könnte man sagen, Herr Nastl, dass das eigentlich, Sie haben gesagt, die Leute, die Sie gekannt haben, mit denen Sie geredet haben, da war das nicht so, bei den anderen eher schon. War das bei Ihnen auch ein Thema, wie Sie dann älter geworden sind, auch in der Pubertät waren? Oder wie haben Sie es empfunden?
Ja, ich habe das eigentlich sehr ähnlich empfunden. Mir ist die Tragweite der Behinderung und die Einschränkungen, die da mitgegeben sind, eigentlich erst so richtig bewusst geworden mit Einsätzen der Pubertät. Also, dass eben die Kontakte zu Mädchen halt schwieriger waren, als das bei anderen Burschen im gleichen Alter war. Und dass eben, wie gesagt, wie Sie ja zuerst gesagt haben, Frau Martini, im Klassenverband mit den Leuten, wo man täglich umgeben war, nie ein Problem war. Aber nach außen hin es dann doch Berührungsängste gegeben hat. Und am ärgsten für mich war es dann, wie ich mich auf Arbeitssuche begeben habe, dass es wirklich so haarsträubende Argumente gegeben hat, warum man jetzt einen behinderten Menschen nicht in eine Firma integrieren kann. So, es war so im Gespräch Bankdienst, Versicherungsdienst irgendwo nach der Matura. Und Argumente gekommen sind, ja, das Büro wäre im ersten Stock und da gibt es keinen Lift und das ist nicht zumutbar. Und ich gesagt habe, ich habe kein Problem, Stiegen zu steigen. Ich habe das in meiner Schulzeit gemacht. Für die Firmen war es allerdings offenbar nicht möglich, darüber hinwegzuschauen.
Ne? Darf ich noch einmal ein bisschen wieder zurückkommen? Weil wir haben bei Ihnen von der Volksschule gesprochen. Wo waren Sie denn? Da sind Sie zuerst mit dem Kinderwagen hingefahren und dann auch mit dem Rollstuhl. Und das war, da haben wir diese Abenteuer angesprochen. Wo waren Sie denn dann nachher?
Nachher war ich dann in Krems, also ich wohne in Langenlois und bin in Krems dann in die Handelsakademie gekommen und bin dort mit dem öffentlichen Bus hingefahren und die Hauptschwierigkeit dabei war eben erstens der Weg dann zur Busstation, den ich dann selbstständig mit dem Rollstuhl zurückgelegt habe, bei Wind und Wetter, bei irgendwie 10, 15 Grad minus mit Greifringen am Rollstuhl, das kann man sich vorstellen.
Wo Sie angefahren sind schon bei nach?
Nahezu, ja, das ist nahezu. Und dann halt den Transport der Schulunterlagen, wo man halt immer irgend sich mit einem Kollegen verabreden musste, wer ist da eine Tasche zu tragen, weil man ja sehr viel Dinge mit sich herumschleppen muss und ich eigentlich froh sein musste, meinen Körper zu transportieren und dann nicht nur irgendeinen großartigen Schulkoffer. Damals waren Koffer modern, man wollte ja auch modern sein, einen Koffer zu tragen. Heute sind Rucksäcke modern, da ist es ein bisschen leichter.
Wenn ich mich erinnere in Ihrer Autobiografie, so habe ich aber doch den Eindruck, dass Sie immer von Leuten, von Mitschülern, von Freunden umgeben waren und dass also so die sozialen Kontakte in der Schule eigentlich recht gut gewesen sind, also abgesehen davon, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Ist der Eindruck richtig oder war es doch ein bisschen anders?
Na, der Eindruck ist grundsätzlich richtig. Es war, wie gesagt, mit dem Einsetzen der Pubertät vorwiegend halt die Kontakte zu Frauen, Mädchen, das war halt die eigentliche Schwierigkeit. Mhm. Und eben dann, wie gesagt, auf dem Arbeitsmarkt zu entdecken, dass es doch ein Handicap ist, irgendwo ins Berufsleben integriert zu werden. Aber mit den Mitschülern im Klassenverband, das war eigentlich friktionsfrei.
Also das Thema Sexualität und Behinderung ist auch nahezu ein vollkommen tabuisiertes Thema. Wir bei Freak Radio haben uns schon in einigen Sendungen damit auseinandergesetzt, unter anderem wie man auch flirtet, schon vor 5 Jahren. Aber das ist tatsächlich ein wirklich ganz wesentliches Problem. Ich möchte da nicht so tief hineindringen und da auch noch nachfragen, aber vielleicht eine andere Frage, wie ist es denn Ihnen, Frau Martini, in der Schule bei einer Matura und dann danach gegangen und wozu haben Sie sich entschlossen und warum?
Ja, also ich habe die Schule mit Matura abgeschlossen und ja, ich denke, wie bei vielen Maturanten so mal eine gewisse Orientierungslosigkeit, was denn als nächstes zu tun wäre. Meine Eltern und eigentlich auch so mein Freundeskreis hat mich darin bestärkt, eigentlich weiter etwas zu lernen und noch nicht auf Arbeitssuche zu gehen. Und ich habe mich dann für ein Studium entschlossen. Gehört zu denen, die ein paar Mal gewechselt haben. Das war damals ohne Studiengebühren vielleicht noch ein bisschen leichter möglich.
Ja. Wonach haben Sie sich denn gerichtet, wie Sie studiert haben? Haben Sie sich da gerichtet danach, wie das für Sie organisierbar ist, oder war das eigentlich interessensgeleitet?
Das war sicher interessensgeleitet. Mhm. Und ja, ich bin dann, das ist vielleicht jetzt zu weit führen, aber ich bin dann letztendlich bei einem Lehramtsstudium gelandet für Englisch und Geografie. War da auch lange Zeit verunsichert, ob das das Richtige für mich ist und wie das denn werden würde. Ich mit einer Behinderung in einer Klasse vor 20 bis 30 Schülern, die wahrscheinlich schon in der zweiten Klasse größer sind als ich, habe dann kurz nach Ende des ersten Studienabschnitts beschlossen, ich muss das jetzt in irgendeiner Form einmal ausprobieren. Bin ein Jahr nach England als Fremdsprachenassistentin gegangen und habe dort die Schule lieben gelernt, muss ich sagen. Also es hat mich darin bestärkt, auf diesem Weg weiterzumachen.
Dazu muss man ja sagen, dass England relativ weit ist, was Integration betrifft. Wir können ja das Thema schon jetzt ansprechen. Lehrer mit Behinderung in Österreich zu werden, ist gar nicht so einfach, denn es gibt die körperliche Eignung dazu, obwohl wir jetzt Verfassungsbestimmungen haben, die eigentlich sagen, niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. Es gibt auch schon seit den 60er Jahren einschlägige Richtlinien der EU, die also zumindest jetzt, seitdem wir 1995 beigetreten sind, auch für uns gelten sollten. Tatsache ist, dass es aber noch nicht so ist in Österreich. Mit dem Gleichstellungsgesetz soll sich das jetzt, wie ich höre, ganz aktuell ändern und die körperliche Eignung soll zugunsten einer Nur-Eignung gestrichen werden. In England ist es aber anders, berichten sehr viele Leute. Können Sie diese Erfahrungen auch teilen?
Ja, also jetzt für den Bereich Schule, da habe ich das, also das war irgendwie selbstverständlich. Ich habe es aber auch im privaten Bereich erfahren. Es war dort absolut kein Problem, auch nur für die 8 Monate, die ich dort war, einen Behindertenausweis zu bekommen, einen Ausweis für das Parken auf Behindertenparkplätzen. Den bekommen dort einfach alle Leute, die wirklich einen nahen Parkplatz brauchen. Bei uns ist das ja durchaus sehr schwierig. Da gibt es ja strenge Bestimmungen. Und ja, es ist mir auch im Alltag aufgefallen, man sieht einfach auf der Straße viel mehr Personen mit Behinderungen. Das ist mir damals irgendwie schon aufgefallen.
Mhm. Sie haben dann das Lehramtsstudium abgeschlossen. Also Sie sind ausgebildete Lehrerin für Geografie und Englisch. Mhm. Haben Sie diesen Beruf in Österreich dann auch ausgeübt?
Ja, das ist für mich immer so ein interessanter Punkt, da ich ja auch eine Behinderung habe und Kolleginnen kenne, die auch Behinderungen haben und da wesentlich mehr Schwierigkeiten bekommen haben. Ich konnte das Unterrichtspraktikum machen, das ja dann erst sozusagen die Berechtigung ist, um auch als Lehrerin arbeiten zu können. Habe das in einer Schule in Wien gemacht und ein Fach in einer Integrationsklasse unterrichten können. Das war auch ganz dringend mein Wunsch. Und habe mich dann auch nachher noch beworben um eine Weiteranstellung, habe dann aber nichts bekommen.
Mhm. Das lag aber wahrscheinlich nicht an den Fächern, denn Englisch ist eigentlich ein relativ nachgefragtes Fach und im Augenblick zumindest in Wien ist die Arbeitslosigkeit bei Englischlehrern bei nahezu null. Worauf führen Sie das zurück? War das damals noch anders oder hat das doch was mit der Behinderung zu tun gehabt?
Ja, also zu der Zeit, das ist doch schon 4 Jahre her, war die Situation doch noch anders, dass nicht alle Unterrichtspraktikanten tatsächlich dann auch Stellen bekommen haben, auch nicht mit dem Fach Englisch. Und es wurde nie dezidiert angesprochen, aus welchem Grund ich keine Weiterbeschäftigung bekommen
habe. Da sind wir wieder bei dem Thema, es wird zwar gehandelt, aber man spricht es nicht aus, nicht? Was machen Sie jetzt? Jetzt, wir haben es ja schon berichtet, jetzt arbeiten Sie eben bei der ABAK für arbeitslose Akademiker und Akademikerinnen mit Behinderung. Vielleicht, wenn Sie dazu noch ganz kurz etwas sagen, wer kann sich da an Sie wenden und wie sind da Ihre Erfahrungen?
An uns wenden können sich alle Personen, die eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung haben, die mit dieser Grenze von 50% eingestuft wird. Und zwar richtet sich das sowohl an Fachhochschulabsolventen als auch an Universitätsabsolventen und Absolventinnen. Und wir können auch schon so im letzten Semester mit der Beratung beginnen, weil das auch sehr sinnvoll ist, sozusagen dann einen möglichst gleitenden Übergang zwischen dem Studium und dem Arbeitsleben zu ermöglichen.
Wie kommt man zu Ihnen? Können Sie uns vielleicht die Telefonnummer sagen oder eine E-Mail-Adresse? Wie wiederholen Sie dann noch am Schluss?
Mhm. Ja, also auf jeden Fall nähere Informationen finden Sie auch unter www.abak.at.
Also A, B, A und K.
Ja. Und telefonisch sind wir zu erreichen unter der Wiener Nummer 513-9669.
Gut. Herr Nassel, Sie haben schon angesprochen, Ihre Schwierigkeiten, wie Sie sich den Beruf gesucht haben. Sie haben ja verschiedene Dinge gemacht, waren ja auch künstlerisch tätig und sind dann letztendlich bei der niederösterreichischen Landesregierung gelandet. Wie war das für Sie? War das eher eine Belastung, dass es doch relativ länger gedauert hat, oder waren Sie eher pragmatisch und haben die Dinge so genommen, wie sie sind?
Naja, so kurz nach der Matura war natürlich das Gefühl, man ist jetzt ein Superstar und die ganze Welt reißt sich um an. Dieses Gefühl erlahmt nach 14 Tagen ungefähr. Dann ist man auf den Boden der Realität geworfen. Und wie gesagt, ich habe das Behinderteneinstellungsgesetz, das die Frau Martini zuerst angesprochen hat, eigentlich am Anfang als Hemmschuh sogar empfunden, weil sich viele Arbeitgeber nicht darüber getraut haben, einen Behinderten einzustellen, nämlich mit dem Hintergedanken, wenn ich den aufnehme und der bleibt über die Probezeit, den wäre nie wieder los. Was ist dann mit Krankheit, mit Ausfällen oder mit einer nicht entsprechenden Leistung oder auch andere Gründe, die halt auch zur Lösung eines Arbeitsverhältnisses führen können. Die Zeit eigentlich, bis ich dann einen Job gefunden habe, habe ich persönlich mit auch künstlerischen Aktivitäten überbrückt, habe es aber sehr quälend empfunden und mich schon eine Zeit lang als Mensch zweiter bis dritter Klasse gefühlt. Mhm. Das war schon sehr mühsam.
Wobei man zu diesem Behinderteneinstellungsgesetz auch sagen muss, dass die Bestimmungen eigentlich schon unternehmerfreundlicher geworden sind. Also das heißt, wenn man jemanden kündigt, muss man das heutzutage nur dem Bundessozialamt melden. Also es ist keine so große Hürde, aber es ist eine psychische Hürde oft.
Es ist wahrscheinlich eher eine psychische Hürde
für die Arbeitgeber. Und wie geht es Ihnen jetzt in der niederösterreichischen Landesregierung? Sie waren ja eine Zeit lang in Wien, sind aber jetzt wieder in Niederösterreich.
Ja, ich bin mit der Situation ganz zufrieden. War eben, wie gesagt, 5 Jahre in Wien und bin dann eben seit 1991 in Krems untergebracht.
Und Sie wohnen nach wie vor in Langenlois?
Ich wohne nach wie vor in Langenlois in Niederösterreich, ja.
Gut. Frau Martini, wir sind schon fast wieder am Ende der Sendung. Vielleicht, dass wir noch einmal wiederholen, wie man Sie erreichen kann, für die Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt schon den Bleistift geholt haben.
Ja, also telefonisch sind wir erreichbar unter der Wiener Nummer 513-9669. Und im Internet findet man nähere Informationen unter www.abak.at.
Gut, und dann möchte ich noch gerne nochmal das Buch vom Herrn Nassel vorstellen. Andreas Nassel, Wie kommt die Kuhscheiße aufs Dach? Episoden aus einer Jugend mit Querschnittlähmung im Bibliothek der Provinz erschienen. Und ich habe selbst gelesen, wirklich ein lesenswertes, abenteuerliches und durchaus auch stellenweise kurzweiliges Buch. Heute bedanke ich mich bei Herrn Chorherr für die technische Unterstützung. Namens des gesamten FreeCardio-Teams verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Gerhard Wagner.